Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Als letztes Bundesland geht Bayern heute in die Sommerferien. Und damit ist in allen Ländern das Schuljahr offiziell beendet. Wir blicken heute zurück auf das Corona-Schuljahr und fragen, können die sogenannten Sommerschulen helfen, den verpassten Lernstoff wieder aufzuholen? Und ganz aktuell schauen wir auch auf das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong und die Auswirkungen auf den dortigen akademischen Betrieb. Mathis Jungblut ist am Mikrofon. Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vor 4 Wochen ist in Hongkong das neue sogenannte Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Es erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die aus ihrer Sicht die nationale Sicherheit bedrohen. Das betrifft auch das akademische Leben.
Campus und Karriere. International.
In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Hongkong mehrere Schüler und Studierende festgenommen, weil sie im Internet China-kritische Nachrichten gepostet hatten. Ihnen wird vorgeworfen, für eine unabhängige Nation Hongkong geworben zu haben. Steffen Wurzel berichtet.
Die Hongkonger Polizei nahm 3 junge Männer und eine Frau fest. Die 4 sind nach Angaben der Polizeibehörde zwischen 16 und 21 Jahre alt und ihnen wird vorgeworfen, sich in Online-Postings für ein unabhängiges Hongkong eingesetzt zu haben. Bisher war so etwas von der in Hongkong eigentlich geltenden Meinungsfreiheit gedeckt. Doch das Sicherheitsgesetz der chinesischen Staatsführung für Hongkong hebelt nun entscheidende Teile der Hongkonger Verfassung aus. Das Eintreten für eine Abspaltung Hongkongs von China ist demnach illegal und kann mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden. Unter den Festgenommenen ist auch der 19-jährige Tony Chung, ein früherer Schülersprecher, der sich schon seit mehreren Jahren immer wieder mit der kommunistischen Staatsführung in Peking anlegt. In Festlandchina gilt er deswegen als Staatsfeind. Nach eigenen Angaben wurde Tony Chung in den vergangenen Monaten immer wieder beschattet. Die internationale Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch verurteilte die 4 Festnahmen scharf. Der Fall zeige, dass es bei dem Hongkonger Sicherheitsgesetz gar nicht um Sicherheit gehe, sondern darum, unliebsame Meinungen zum Schweigen zu bringen. Human Rights Watch rief Regierungen weltweit auf, Sanktionen zu verhängen gegen verantwortliche Behördenvertreter aus Hongkong und Festlandchina.
Wir bleiben in Hongkong, denn die festgenommenen Aktivisten sind nicht die ersten Betroffenen des neuen Sicherheitsgesetzes. In dieser Woche wurde Juraprofessor Benny Tai an der Hongkong University entlassen. Er ist einer der führenden Köpfe der Protestbewegung in Hongkong. Felix Lill hat ihn nach seiner Entlassung getroffen.
Die Entscheidung, meine Beschäftigung zu beenden, wurde nicht von der Universität Hongkong getroffen, sondern von einer Autorität, die jenseits der Universität steht. Dies markiert das Ende akademischer Freiheit in Hongkong.
Die Worte von Benny Tai sind deutlich. Gesprochen hatte sie am Dienstag, wenige Stunden, nachdem es Gewissheit über das gab, was er schon befürchtet hatte. An der Hongkong University, der profiliertesten Hochschule des bis vor kurzem autonomen Stadtstaats, würde der bekannte Aktivist und Jurist seine Professur verlieren. Lege dies an seinen Leistungen als Rechtsexperte, hätte er kein Problem damit, sagt Tai. Aber hier gehe es nicht um einen Einzelfall und schon gar nicht um Kompetenz. Denn der Senat der Uni, eine Vereinigung der akademischen Mitarbeiter, hatte zuvor empfohlen, Tai nicht zu entlassen. Doch der Rat, das höchste Unigremium, dem nicht nur Akademiker angehören, entschied am Dienstag anders. Benny Tai wird Fehlverhalten vorgeworfen. Er hat sich ab 2014 politisch organisiert, gegen die weitreichenden Gesetze, die Chinas Regierung seit Jahren über Hongkong verhängen wollte.
Academic staff in universities in Hong Kong.
Akademische Angestellte in Bildungseinrichtungen haben damit nicht mehr die Freiheit, öffentlich kontroverse Äußerungen zu machen, wenn es um politisch oder sozial umstrittene Themen geht. Akademische Einrichtungen in Hongkong können ihre Mitglieder nicht mehr vor Einmischung von innen und außen schützen.
In liberalen Hongkonger Medien dominiert das Thema seither die Schlagzeilen. Benny Tai ist nicht irgendwer. Als im Herbst 2014 2,5 Monate lang mehrere Straßen Hongkongs lahmgelegt wurden, gehörte der seit 1991 an der Uni lehrende Tai zu den Anführern der Proteste. Gemeinsam mit Studierenden und anderen Professoren lehnte er sich gegen den Versuch aus Peking auf, die Hongkonger Demokratie zu schwächen. Seit 1997 gehört Hongkong, das zuvor britische Kolonie gewesen war, wieder zu China. Ein Vertrag sichert dem Stadtstaat eigentlich Autonomie zu, inklusive liberalen Rechten wie Meinungs- und Bildungsfreiheit. Doch mit dem nationalen Sicherheitsgesetz, das Chinas Nationaler Volkskongress letzten Monat beschlossen hat, ist dies vorbei. Kritik an Chinas Einparteiensystem und allem, was dies repräsentiert, ist nun illegal und kann mit langen Gefängnisstrafen geahndet werden. Benny Tai ist das erste prominente Opfer dieser neuen Regeln. und an der Uni Hongkong ist man alarmiert. So zum Beispiel Eddie J., Sprecherin der Studierendenschaft und BWL-Studentin im zweiten Studienjahr.
Als Studentin mache ich mir Sorgen, dass diese Entscheidung das Ansehen der Uni Hongkong extrem schädigt. Sie wurde von Laien getroffen und sie haben politisch entschieden. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das nationale Sicherheitsgesetz bei der Entscheidung eine Rolle spielt. Denn das Gesetz zielt ganz klar auch auf Studierende und Universitäten ab.
Denn über die letzten Jahre, als mehrmals Millionen auf die Straße gingen, um gegen den zunehmenden Druck aus Festlandchina zu protestieren, ging die Initiative immer wieder vom Hochschulsektor aus. Dass dort die Freiheit nun Vergangenheit ist, sei aber nicht der Fall, behauptet die Uni Hongkong selbst. Auf eine Anfrage schrieb eine Sprecherin am Mittwoch per E-Mail:
Die Universität Hongkong ist verpflichtet, die akademische Freiheit beizubehalten und zu schützen. Die Universität respektiert die Freiheit der Universitätsmitglieder, ihre Sichtweisen zu äußern. Allerdings glauben wir, dass Freiheit auch mit Verantwortung zu tun hat und innerhalb des rechtlichen Rahmens ausgeübt werden sollte.
Wie viele andere Studierende will Eddie J. nicht aufgeben. Für die Rechte, mit denen sie aufgewachsen ist, einstehen und aufschreien, wenn sie verletzt werden. Aber sie befürchtet, dass kritische Inhalte auch nach und nach von den Lehrplänen verschwinden werden. Ähnlich sieht das Benny Tai, der zumindest als Professor der vermeintlich besten Universität in Hongkong auch nichts mehr dagegen wird tun können.
Der Untergang meiner geliebten Universität bricht mir das Herz. Aber ich werde weiterhin zum Thema Gewaltenteilung forschen und lehren, so sehr es mir auf andere Weise möglich sein wird. Und mein Kampf für die Gewaltenteilung wird nicht enden.
Denn er glaube weiterhin daran, dass Hongkong eines Tages wieder frei sein werde. Auch wenn im Moment nicht viel darauf hindeutet.
Ein Beitrag von Felix Lill. Die Situation in Hongkong werden wir weiter beobachten und berichten. Unterdessen steigt der internationale Druck auf China. Außenminister Maas hat in dieser Woche angekündigt, mehrere Sanktionen zu verhängen. Unter anderem wird ein Stipendienprogramm für bedrohte Wissenschaftler ins Leben gerufen, wie Benny Tai zum Beispiel einer ist. Der hat gestern noch angekündigt, gegen seine Entlassung an der Hongkong University Berufung einzulegen. Monatelang gab es in den Schulen keinen Unterricht und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie holt man den ganzen Stoff wieder auf? Denn Homeschooling und der Ausbau digitaler Lernangebote konnten den massenhaften Ausfall des Unterrichts natürlich nicht auffangen. Eine Idee, sogenannte Sommerschulen, die werden von Schulen auf freiwilliger Basis angeboten und jeder, der will, kann teilnehmen. Vor einigen Tagen haben wir hier bei Campus und Karriere zum Beispiel über die Sommerschulen in Schleswig-Holstein berichtet. Da haben nur rund ein Viertel der Schulen Ferienunterricht angeboten. Deswegen sagt der Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen, die Art und Weise, wie die Sommerschulen in einigen Ländern organisiert sind, ist ein Skandal. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Cornelia Sussig. Sie ist Vorsitzende des Verbandes und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Jungblut.
Ja, harte Worte, die Sie da wählen. Was genau kritisieren Sie denn an den Sommerschulen?
Obwohl alle Beteiligten, und damit meine ich die Ministerien und die Schulämter hauptsächlich, nämlich die Verantwortlichen, obwohl die schon lange wussten, in welcher Situation die Schulen sich befunden haben und vor allen Dingen auch die Schüler, haben sie schlicht überhaupt gar nichts getan. Also zusammenfassend könnte ich die Katastrophe mit zu spät, zu unprofessionell und zu erfolglos. Das, was als Konzepte vorgelegt worden ist, trägt überhaupt gar nicht. Viel zu große Gruppen, zum Teil schul- und jahrgangsübergreifende Gruppen und unqualifizierte Lehrkräfte, die eingesetzt werden. Schüler sollen zum Teil eingesetzt werden, um jüngere Schüler zu unterrichten. Also das ist überhaupt kein Konzept, das ist einfach gar nichts.
Was hätte man denn da besser machen müssen?
Man hätte diejenigen, die die Verantwortung tragen, nochmal, das sind also diejenigen, die in den Ministerien und den Schulämtern sitzen, die hätten eine vernünftige Konzeption vorlegen müssen, an denen die Schulen sich abarbeiten können. Man kann doch den einzelnen Lehrern und den Schuldirektoren nicht auferlegen, neue Konzepte zu entwickeln und das Rad neu zu erfinden. Das kann in so einer Krise überhaupt gar nicht funktionieren. Und die Verantwortlichen wussten auch ganz genau, in welcher Situation die Schulen sind, dass die Digitalisierung bei uns quasi auf dem Stand von Null ist. Und da hätten tragfähige Konzepte hergemusst. Und die sind einfach nicht da. Ganz nebenbei, freiwillige Angebote, ja, bis hin zu Sportangeboten in den Sommerschulen. Das ist einfach nur Unsinn.
Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Die Kultusminister haben ja in den Ländern auf Freiwilligkeit gesetzt. Wären denn Ihrer Meinung nach verpflichtende Sommerschulen überhaupt durchsetzbar gewesen?
Also da müssten Sie wohl an Juristen fragen. Selbst wenn sie verpflichtende Sommerschulen gemacht hätten, bestimmt hätten viele Schüler und Eltern ihren Urlaub dann absagen müssen, was ja auch ein Riesenproblem gewesen wäre. Das würde alles gar nicht ausreichen, um den Unterrichtsstoff nachzuholen, der in diesem halben Jahr ausgefallen ist. Also das heißt, nachdem jetzt das Desaster im Sommer passiert ist, muss für das neue Schuljahr eine Richtlinie her, müssen Konzepte her, wie gehe ich mit dem Stoff um, lasse ich da einfach was weg? Verzichte ich auf den Dreisatz oder versuche ich das alles aufzuholen? Und so wie es mir im Augenblick erscheint, macht sich da noch kein Mensch Gedanken drüber.
Wie hätte denn ein Konzept für Sommerschulen Ihrer Meinung nach aussehen müssen?
Auf jeden Fall wäre es sinnvoll gewesen, wenn man die Beteiligten am Markt, die also auch viel Erfahrung haben, zum Beispiel unsere Nachhilfebranche, wenn man die mit eingebunden hätte. Wir hätten die Verantwortlichen unterstützen können. Schließlich gibt es in ganz Deutschland mehrere tausend Nachhilfeinstitute, die seit Jahrzehnten qualifizierte Arbeit machen und zum großen Teil sogar zertifiziert sind. Also wir hätten den Unterricht für bedürftige Schüler zumindest, also für die, die auf jeden Fall den Anschluss verpasst haben, mittragen können und auch organisieren können. Wir haben die Kapazitäten und die Erfahrungen.
Nochmal, Sie fordern ja, dass Ihr Bundesverband auch mit einbezogen wird. Wie könnte das dann zum Beispiel konkret auch im neuen Schuljahr aussehen?
Also wir haben ja schon ein Vorbild, was seit vielen Jahren sehr gut funktioniert. Das ist das Bildungs- und Teilhabepaket für Schülerinnen und Schüler, die sowieso schon soziale Leistungen vom Staat bekommen. Das könnte man zum Beispiel ausdehnen auf Schüler, die grundsätzlich Nachholbedarf haben, die jetzt in diesen 6 Monaten quasi Schulausfall einfach nicht mitgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Die Gelder stehen ja zur Verfügung. Die Länder sind ja bereit, Geld für Förderunterricht auszugeben. Und man könnte das Ganze, wie auch geplant, über die Schulen insofern abwickeln. Die Lehrer bestimmen, welche Schüler diesen Unterricht nötig haben. Und die Eltern suchen sich dann auf dem Markt eine zertifizierte oder eine Vertragsnachhilfeschule, bei der der Unterricht dann stattfindet, parallel zum Schulunterricht und ganz gezielt in Absprache mit den Schulen.
Und das wäre dann für die betroffenen Schüler, also die Kosten würde dann der Bund oder das Land in dem Fall übernehmen?
Ganz genau. Wie gesagt, die Gelder stehen ja in den meisten Bundesländern zur Verfügung. Und abgerechnet wird auch beim Bildungs- und Teilhabepaket ja auch über staatliche Stellen, in dem Fall über das Jobcenter.
In Sachsen-Anhalt finden in diesem Jahr keine Sommerschulen statt. Und Bildungsminister Stefan Thurmann sagt, Schüler und Lehrer bräuchten auch mal Ruhe nach dieser außergewöhnlichen Zeit. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur nach der Ruhe kommt halt der Sturm. Und da macht sich noch kein Mensch Gedanken drüber. Nur wieder regulären Unterricht zu machen, das reicht ganz einfach gar nicht aus. Und das ist also wirklich ein Desaster und ein Trauerspiel. Und ich denke, die Ministerien haben so viele Mitarbeiter, die sollten sich wirklich jetzt in den Sommerferien Gedanken darüber machen, wie die Schule wieder neu starten kann. Und zwar nicht mit wie vielen Schülern in der Klasse nur, sondern auch, wie mit dem Unterrichtsstoff umgegangen werden soll.
Cornelia Sussig war das. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Nachhilfe- und Nachmittagsschulen. Danke für das Gespräch.
Gerne geschehen.
Seit heute sind in Bayern Sommerferien und damit endet in allen Bundesländern ein für Lehrer und Schüler ganz besonderes Schuljahr, das wohl keiner so schnell vergessen wird. Durch Corona ist ja an vielen Schulen einiges auf der Strecke geblieben. Schüler haben zum Beispiel Klassenfahrten und auch ihren Schüleraustausch verpasst. Aber es gab auch Lichtblicke, zum Beispiel ist die Digitalisierung der Schulen endlich vorangekommen. Zum heutigen Internationalen Tag der Freundschaft wollen wir uns mal anschauen, wie schulischer Austausch auch in Corona-Zeiten gelingen kann. Und darüber möchte ich sprechen mit Christa Stalder. Sie ist Lehrerin für Französisch und Englisch an der Realschule in Mainburg und hat mit ihrer 5. Klasse an einem E-Twinning-Projekt teilgenommen. E-Twinning ist eine Austauschplattform für europäische Schülerinnen und Schüler, gefördert von Erasmus+. Frau Stalder, wie müssen wir uns denn so ein europäisches Online-Schulprojekt vorstellen?
Ich mache selber schon seit einigen Jahren E-Twinning und es war so, dass durch den Lockdown die Schüler alle vereinzelt zu Hause saßen und es hat sich sehr, sehr schnell nach 2 Wochen Online-Unterricht herausgestellt, dass das, was im Fremdsprachenunterricht am meisten fehlt, einfach war, dass die Schüler die Sprache hören und auch die Sprache sprechen. Und dann hat sich für mich die Gelegenheit ergeben, ein E-Twinning-Projekt teilzunehmen, 30 Days, 30 Challenges, in dem die Schüler zwischen Ostern und Pfingsten in 6 Wochen jeden Tag eine Aufgabe bekamen, die sie lösen konnten. Und es waren verschiedene Aufgaben aus verschiedenen Fachbereichen. Es waren naturwissenschaftliche Dinge wie einfach einen Papierflieger basteln und dessen Flugzeit ermitteln oder eine Sonnenuhr machen. Es waren aber auch künstlerische Sachen wie eine Origami-Aufgabe oder Tassen gestalten mit Nagellack. Aber auch sprachliche, wie virtuelle Postkarten erstellen oder Tagebucheinträge schreiben. In diesem Projekt waren Schottland, Türkei, Rumänien, Spanien und Litauen dabei.
Wie war denn der Austausch untereinander, also mit den Schülern, aber auch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern?
Mit den anderen Lehrerkollegen ging es am einfachsten. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig ausgetauscht haben, auch über die Aufgaben, aber auch über andere organisatorische Details. Mit den Schülern war es am Anfang noch sehr, sehr schwierig, weil wir im absoluten Lockdown saßen. Und deshalb haben die Schüler diese Plattform wirklich nur genutzt, um sich Dinge anzusehen. Das Hochladen auf die Plattform habe meistens ich erledigt. Und die Kommunikation mit den Schülern ging rein digital.
Wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, das liegt ja jetzt schon ein paar Wochen her, was ist denn die eindrücklichste Erfahrung, die Sie mitnehmen?
Die Eindrücke und Erfahrungen sind, dass es damals für die Kinder extrem wichtig war, Kontakte zu anderen zu haben und auch Aktivitäten zu bekommen, die einerseits sinnvoll waren, andererseits Spaß gemacht haben und Freude gebracht haben, weil, das habe ich auch zu Hause bei meinen eigenen Kindern gesehen, eine gewisse Traurigkeit, weil der Umgang mit den anderen Kindern gefehlt hat, durchaus eingezogen war. Und die Kinder haben auch festgestellt, dass man Dinge verstehen kann, auch wenn man die Sprache nicht so gut beherrscht. Wir hatten zum Beispiel ein türkisches YouTube-Video, wo Dinge zum Basteln erklärt wurden. Und die Kinder haben komplett verstanden, was sie machen sollten, obwohl sie der türkischen Sprache überhaupt nicht mächtig waren. Und das war für sie, glaube ich, ein ziemlicher Aha-Effekt, festzustellen, dass man Videos verstehen kann, wenn ich die Sprache nur ansatzweise kann. Und ich glaube, da haben die Kinder für ihr Leben sehr, sehr viel mitgenommen.
Wissen Sie, ob die Kinder untereinander immer noch Kontakt haben?
Ich glaube, von den Kindern relativ wenig, weil es im Gegensatz zu einem anderen E-Twinning-Projekt, das man sonst macht, weniger Videokonferenzen gab und weniger echte Kontakte, weil das einfach durch die Lockdown-Situation kaum möglich war. Wir Lehrer mit Sicherheit noch. Und ich gehe davon aus, so wie sich die Kontakte seitdem entwickelt haben, dass da in den nächsten Jahren weitere Projekte daraus entstehen werden. Ich habe schon ein weiteres E-Twinning-Projekt für nächstes Schuljahr geplant. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen und auch solche Projekte machen weiterhin. Das Einzige, was man versuchen muss, im Laufe der Zeit immer mehr zu erarbeiten, ist, wie bekomme ich es hin, dass ein E-Twinning-Projekt mit dem Lehrplan enger verzahnt ist. Das war bei diesem E-Twinning-Projekt, weil es aus einer spontanen Situation entstanden ist, etwas weniger, als es mir ansonsten lieber gewesen wäre. Aber das sind so die Handlungsfelder der nächsten Jahre.
Über schulischen Austausch in Corona-Zeiten habe ich mit Christa Stalder gesprochen. Sie ist Englisch- und Französischlehrerin an der Realschule Mainburg. Frau Stalder, vielen Dank für das Gespräch. In gut 10 Tagen geht in Berlin die Schule wieder los. Und das wahrscheinlich mit einer Maskenpflicht. Dafür hat sich heute die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheras von der SPD ausgesprochen. Demnach soll die Maskenpflicht auf dem Schulhof und den Fluren gelten, nicht aber im Unterricht. Endgültig beschlossen ist die Maskenpflicht aber noch nicht. Das war Campus und Karriere für heute. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop. Da geht es heute unter anderem um Netflix in der Türkei. Ich bin Mathis Jungblut und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.